Schönen guten Abend aus dem Leibniz Center in Frankfurt. Mein Name ist Tom Steininger.
Ja, herzlich willkommen, Katrin Karnet, ebenfalls in Frankfurt.
Wir begrüßen Sie, euch, heute zu einem speziellen Webcast. Wir haben hier einen Studiengast, die Sonja Student vom Integralen Forum und von der Integralen Akademie. Hallo Sonja,
Hallo Sonja. Ich freue mich auch. Wir haben uns ja das letzte Mal jetzt in Bremen gesehen und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam über diese Tagung sprechen können.
Ja, womit du auch das Thema schon angeschnitten hast, wir wollen heute ausschließlich über die Tagung des Integralen Forums in Bremen letztes Wochenende sprechen. Wir haben auch noch einen Gast zugeschaltet, der am Telefon hoffentlich mit uns dabei ist. Michael, kannst du uns hören?
Ich kann euch gut hören.
Oh, hi Michael. Hallo
Michael. Das ist der Michael Habecker, der auch Mitveranstalter dieser Tagung in Bremen war. Michael ist uns aus München oder aus der Umgebung von München per Telefon zugeschaltet. Er ist ein bisschen leiser zu hören, aber ich hoffe, dass er für alle gut genug hörbar ist. Zumindest hier bist du gut hörbar, Michael. Schön, dich dabei zu haben.
Ja, danke. Ich spreche ein bisschen lauter.
Super.
Genau, eine wichtige integrale Stimme sollte nicht untergehen.
Erst einmal an euch beide, Gratulation. Wir waren ja auch auf dieser Tagung und es war sicher die erfolgreichste Tagung des Integralen Forums, die es bis jetzt gegeben hat. Auch zahlenmäßig erfolgreich, nicht nur, dass 120 Leute dort waren, 150 werde ich gerade korrigiert, Es ist auch seit einigen Wochen ausverkauft gewesen. Ich denke, das kann man einen Erfolg nennen.
Ja, wir sind auch ganz glücklich darüber und auch ein bisschen stolz, dass das jetzt so ist. Weil ich glaube, das zeigt, dass die integrale Bewegung erwachsener geworden ist. Also, dass sie wirklich die Vision oder die Landkarte lebendig wird. Dass wirklich Menschen sehen, dass es auch gelebt wird. Das Thema der Tagung war ja auch sich selbst meistern und die integrale Vision leben. Also nicht nur kennen und über die Landkarte Bescheid wissen, sondern tatsächlich diese Brücke zwischen Wissen, wie etwas geht, und das Praktizieren. Dass wir diesen Schritt tatsächlich gemacht haben und dass immer mehr Menschen durch diese Kluft genommen haben und versuchen, das Integrale für sich selbst in ihrem eigenen Leben umzusetzen durch eine integrale Lebenspraxis und eben auch in die Welt zu bringen. Und dass das eine ohne das andere nicht geht. Ich denke, das war so auch ein sehr, sehr packendes Thema. Also wie kann ich mich an mir selbst arbeiten? Wie kann ich diese Module nutzen, tatsächlich mich zu verbessern, dass ich immer ein besserer Container wird, das für das, was eigentlich sich durch uns manifestiert und dann auch tatsächlich authentisch in die Welt treten kann. Und das in meinem Beruf, in meiner Praxis auch realisiert. Deswegen waren auch viele Fachleute aus verschiedenen Gebieten da, die das eben auch tatsächlich umsetzen schon. Also das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Sprung, weil in den ersten Jahren haben wir viel rumgedoktert, überhaupt erst richtig zu verstehen, also was das ganze Modell mit den Linien, Quadranten, und das kriegt jetzt tatsächlich Leben, dass wir sozusagen diese wandelnden Landkarten sind, ohne nur über Landkarten zu reden, sondern tatsächlich die Landschaft zu gestalten. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, also einer der wichtigen Punkte.
Du hast jetzt schon sehr, sehr viel im Detail von der wirklich spannenden Tagung erzählt. Ich möchte noch einen Schritt nochmal zurücktreten. Ja. Ein Eindruck, den ich jetzt mitgenommen habe, eben auch als Gast von Enlightennext. Du sprachst auch am Anfang, hast du es betont, die integrale Bewegung. Weil man euch oft ja auch kennt als das Integrale Forum, die Deutsche Integrale Akademie. Du speziell stehst für die Integrale Initiative Frankfurt. Hier ist aber etwas passiert, was einen Zusammenschluss gebracht hatte, wo man wirklich von der integralen Bewegung sprechen kann. Und ihr auch Gäste hattet, die aus den verschiedenen Bereichen kommen, wie du gesagt hast, eben aus verschiedenen Professuren, aber eben auch ein spiritueller Lehrer da war, auch ein Gast aus Amerika. Also das wollte ich einfach nochmal betonen, diesen Fakt, dass hier wirklich eine Bewegung kam.
Ja, soll ich dazu was sagen? Oder?
Michael, vielleicht
gerne an
dich.
Also der,
ja.
Das eine ist mal die Innenansicht, und das ist schön jetzt, weil was wir jetzt hier in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und Tom und Katrin, ihr habt uns ja da auch immer freundschaftlich begleitet und das auch miterlebt und teilweise miterlitten auch. War ja ein großes Auf und Ab auch in der, also jetzt nur unter uns, sage ich mal, in dieser integralen Szene. Da gab es einen Zusammenschluss, dann ging mal was auseinander, dann dachte man, jeder macht sein eigenes Ding, das zersplittert sich dann. Und dann seit einem Jahr, vor einem Jahr, da gab es ja eine Besprechung in Frankfurt auch. Tom, du warst auch dabei, Jens war dabei. Und da ist zum ersten Mal wieder unter uns, sage ich mal, in dieser integralen Szene jetzt so ein Wir entstanden. Und nach sehr viel schwierigen Auseinandersetzungen auch, und ich weiß gerade in Bremen, wir waren vor 5 Jahren in Bremen und das war auch eine schöne Tagung, aber es war schwierig, weil wir selber untereinander große Spannungen und Differenzen hatten. Und für mich ist es kein Zufall, dass in dem Maß, wie wir bei uns, sage ich mal, aufgeräumt haben und uns zusammengerauft haben, auch durch eine integrale Lebenspraxis, dass wir jetzt überhaupt erst auch so eine Resonanz bekommen konnten und so eine Resonanz erreichen konnten. Also das war wirklich, wirklich, wirklich auch eine schöne Demonstration, dass diese Wir-Findung ausstrahlt, dass diese Wir-Findung ja sofort eine positive Reaktion herbeiruft.
Die Zuhörer werden es hören. Hier ist ein bestimmter Enthusiasmus hier. Und das finde ich auch sehr berechtigt. Ich möchte nur so auch ein bisschen einen Schritt zurücktreten, damit sich der Enthusiasmus auch vermitteln kann oder damit er auch verständlich wird, wodurch dieser Enthusiasmus zustande kommt. Ich glaube, dass es einfach damit zu tun hat und dass auch als jemand, der eben einerseits dabei ist, andererseits aber auch Gast von eurer Tagung hier war. Und Michael, du hast das auch angesprochen. Es hat sich hier eine starke integrale Bewegung und integrale Bewegung, sehr stark auch mit dem Kern des integralen Forums rund um Ken Wilber, aber auch breiter. Enlighten Next war hier als Gast dabei, mit Referenten dabei. Die Anthroposophie war vertreten mit Sebastian Grumbach. Der Thomas Hübel als junger deutschsprachiger österreichischer spiritueller Lehrer war anwesend. Es gab hier ein breites Feld von Menschen, die an einer neuen integralen Bewusstseinsentwicklung interessiert sind. Und das Spannende ist, sie kamen wirklich in Dialog. Man hat wirklich einerseits die Differenzen gelassen, wie sie sind, also die Differenzen wurden nicht verschwommen, jeder hat so seine Perspektive beigetragen, aber die Synergie dieser verschiedenen Perspektiven auf eine gemeinsame, integrale Bewusstseinsentwicklung stand eindeutig im Vordergrund und das war sehr inspirierend. Ich weiß nicht, vielleicht Sonja oder Michael, möchte einer von euch was dazu sagen?
Ja, ich habe das ja auf der Tagung schon gesagt. Also was mich sehr beeindruckt hat, jetzt auch ganz persönlich, ist dieses Zusammenkommen für einen höheren Zweck, der aber nicht so nebulös ist, sondern sagen wir mal, die nächste Welle der Bewusstseinsentwicklung als integrale Welle ist natürlich sehr klar definiert. Und das ist ja zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir eigentlich wissen, wohin wir uns entwickeln. Also in die 68er sind wir irgendwie reingerutscht und konnten erst hinterher analysieren, was passiert. Und jetzt haben wir eigentlich doch eine sehr klare Vorstellung, was sich da entwickelt, aufgrund der vielen Vordenker, auf deren Schultern wir stehen, ob es jetzt John Gebser oder, also die sehe ich eigentlich auch alle auf der Tagung anwesend. Und die vielen Denkphilosophen oder Wissenschaftler, spirituellen Lehrer, inklusive jetzt Terry Patten aus Amerika, haben eigentlich trotz, wie du sagst, Differenzen in bestimmten Punkten, die wichtig sind auszutragen, eben diesen Zug tatsächlich die Realisierung dieser Entwicklungsstufe möglich zu machen und wirklich ihren, sag mal, heldenhaft oder so ihren Beitrag dazu zu leisten, dass das auf die Welt kommt. Das heißt, wir gehen auch viel bewusster in etwas rein, was wir gestalten. Und das jetzt gemeinsam zu gestalten und zu wissen, sich dessen bewusst zu sein, dass wir das tun, das ist, glaube ich, das, was uns trägt und was in gewisser Weise diesen Enthusiasmus auch hervorbringt. Also zu wissen, bewusst sein, dass man an Bewusstseinsentwicklung und Gestaltung von Strukturen arbeitet.
Ja, und ich, wenn ich vielleicht noch aus meiner Erfahrung auch ergänzen darf, gerade der Enthusiasmus, und das war ja auch ein Thema der Tagung, ist für uns Deutschsprachige und für mich als Deutsche natürlich ein besonderes Thema, denn wir haben ja in unserer Geschichte ganz brutal, muss ich sagen, erlebt, was passiert, wenn Enthusiasmus auf eine fürchterliche Ideologie trifft. Mhm. Und das ist in der Tagung übrigens von Terry Patton thematisiert worden, also gar nicht von uns, und wahrscheinlich konnte es auch nur von jemand außerhalb thematisiert sein. Und was jetzt aber mich sehr froh macht und auch glücklich macht, ist, dass wir jetzt eine bessere Landkarte haben, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, und deswegen uns auch diesen Enthusiasmus wieder erlauben dürfen, den ja doch, zumindest ist das bei mir der Fall, aber ich überhaupt, der ja in Deutschland doch sehr gebremst war, aus der Erfahrung heraus. Und es ist auch ausdrücklich zum Beispiel von Terry Patton, sind wir ermutigt worden, nicht nur auf den Schatten zu schauen, das ist auch wichtig, aber eben auch jetzt neu diesen Enthusiasmus wieder leben zu dürfen, der ja in der deutschsprachigen Seele auch sehr stark ist, auch in der Tradition ist, der Philosophie und dem Idealismus. Das ist ja, Idealismus ist ja, wenn man so will, Enthusiasmus pur.
Das ist total spannend, was du hier ansprichst, Michael, und ich glaube, dass du auch so eine Schlüsselsituation der ganzen Konferenz hier mit angesprochen hast, weil der Terry Patton schon in seinem Einführungsvortrag, und vielleicht noch zwei, drei Worte zu Terry Patton. Terry Patton kam hier vom Integral Institute von Amerika als Gast und war hier ein Gastsprecher hier. Terry Patton ist auch bekannt. Er hat das Buch als Co-Autor gemeinsam mit Ken Wilber über Integral Life Practice geschrieben. Dafür ist er mittlerweile auch in Deutschland ein bekannter Name. Und Terry hat sehr bewusst angesprochen, dass in Deutschland es wirklich auch darum geht, Verantwortung zu übernehmen, im positivsten Sinn, einerseits dafür, dass wir eine deutsche Geschichte haben, die nicht nur Lichtseiten hat, und dass es hier wirklich auch weiterhin darum geht, in den Schatten reinzuschauen, aber eben auch zu sehen, dass es in der deutschen Geschichte auch sehr wichtige Dinge gibt, die für die Menschheit als Ganzes wichtige Bewusstseinsschritte waren. Er hat den deutschen Idealismus hier mit angesprochen. Und interessanterweise war die Reaktion ja im Saal auf Terry Patton nicht unbedingt enthusiastisch gleich. Also es war schon, Moment mal, da ruft uns einer auf, und er hat es wortwörtlich so gesagt, wir müssen wieder den Mut haben, Helden zu sein. Und mal simpel gesprochen, da hat der Saal schon mal ziemlich geschluckt. Und wahrscheinlich, auch mit dir gesprochen, Michael, zur Hälfte auch berechtigt.
Ja.
Da ist schon was Gutes dran, auch zu schlucken. Aber, um mit Terry Patton zu sprechen, man soll beim Schlucken nicht bleiben.
Ja.
Und ich fand das unheimlich aufregend, erstens schon in der Reaktion auf das Referat selber, weil es war sehr offensichtlich, dass wir als Deutsche hier sehr herausgefordert sind. Also es war offensichtlich, dass das Wort Held in Amerika einfach anders klingt als in Deutschland, auch aus verständlichen Gründen. Aber dass er ganz bewusst, und man muss auch sagen, er hat es auch so bewusst angesprochen, dass er ja auch einen jüdischen Vater hat und er auch von diesem Hintergrund ja ganz bewusst mit uns Deutschen gesprochen hat. Also das hat dem Ganzen noch eine spannende Dimension gegeben und er hat dadurch auch Dinge sagen können, die wahrscheinlich nur er so sagen konnte.
Ja.
Und dass er wirklich hier aufgerufen hat, sowohl für den Schatten als auch für das Licht der deutschen Kultur Verantwortung zu übernehmen, und dass er gesagt hat, es gibt einen Grund, warum die integrale Bewegung in diesem Land oder in diesen Ländern, wir sprechen ja nicht nur von Deutschland, sondern auch von Österreich und der Schweiz, so quicklebendig ist und wirklich auch weltweit gesehen einer der Hotspots der integralen Bewegung ist und dass wir für die Tatsache Verantwortung übernehmen müssen. Und das war schon am Abend, also das war der erste Abend, wo er dieses Referat gehalten hat, eine sehr spannende Reaktion, und am nächsten Tag ist das ja noch spontan ziemlich ausgebrochen. Also da hat jemand einfach so ein bisschen das Unwohlgefühl mit dieser ganzen Thematik Held und deutsche Geschichte angesprochen, und auf einmal ist es im ganzen Saal so plopp, 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 einer nach dem anderen aufgebrochen, und wir haben eigentlich über 2 Stunden über nichts anderes reden können als genau das, was ich unheimlich spannend fand, weil es ja nicht geplant war, sondern es ist wirklich so einfach aus unserer Seele aufgebrochen. Und ich glaube, es gab keinen besseren Beweis dafür, dass wir hier über nichts geredet haben, was irgendwie 60 Jahre zurückliegt, sondern dass wir über etwas gesprochen haben, was in unserer Seele, vielleicht unter der Oberfläche, sehr, sehr lebendig ist und das wir uns einerseits anschauen müssen und mit dem wir andererseits auch was machen müssen.
Ja, also ich glaube, dass das war eigentlich eine Demonstration dessen, weshalb Schattenarbeit so wichtig ist, und zwar nicht nur individuelle, wo wir uns mit unserer eigenen persönlichen Geschichte befassen, weil wir kommen ja nicht aus der Zeit des Faschismus zum größten Teil, sind ja wenige unter uns, die das Alter schon erreicht haben, aber dass wir uns dem kollektiven Schatten auch tatsächlich stellen, dem nicht ausweichen, ohne uns davon blockieren zu lassen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was rübergekommen ist, weil sehr deutlich war, dass viel so Schuld, Scham eigentlich uns viel von der Kraft kosten, die wir brauchen, um wirklich nützlich zu sein für die Welt und da einen Unterschied zu machen. Und dass wir das, ich habe da auf der Tagung gesagt, es ist auch heldenhaft, sich diesen Schatten anzugucken und sich dem zu stellen, nicht nur intellektuell, das auch zu fühlen. Tatsächlich da reinzugehen, aber da durchzugehen und nicht da stehen zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Das ist der erste heldenhafte Schritt, sag ich mal. Ob für Männer oder für Frauen, Heldinnen und Helden, könnte man sagen. Und das andere ist, da durchzugehen und zu sagen, wie kann ich verhindern, dass so ein Fundamentalismus, wenn man bedenkt, dass 70% der Weltbevölkerung auf dem Level von Entwicklung sind, jemals wieder passieren kann. Weil der Faschismus, und das war auch ein wichtiges Ergebnis, nicht ein Produkt ist der Moderne, sondern der Vormoderne. Und dass der Weg sozusagen über das Mythische oder Fundamentalistische hinaus natürlich über die Moderne und Postmoderne geht in höhere Stufen von Entwicklung. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil man sonst das Fundamentalistische mit dem Absoluten verwechselt. Das wäre ein tragischer Irrtum, weil die Angst, sich dem Absoluten oder etwas, was viel größer ist als wir, hinzugeben, hat natürlich in Deutschland besonders sehr stark mit dieser Geschichte zu tun. Und wenn wir da keine theoretische Klarheit haben, blockieren wir unseren spirituellen Impuls, weil wir das immer mit Hitler und unserer Vergangenheit in Verbindung bringen. Und es ist ganz wichtig, davon frei zu sein und den Weg zu verstehen, dass das so ein Impuls der Vormoderne war und dass der Weg über die Aufklärung ganz wichtiger ist und dass wir nie dahinter zurückfallen, sondern dass das Integrale für mich eigentlich eine zweite Aufklärung ist, wo wir die Schatten der Aufklärung überwinden, aber den aufklärerischen Impuls an diesem festhalten.
Wir werden ja zu diesem Punkt ein bisschen später auch noch ein ganz besonderes Gusto-Stück einspielen können, nämlich wir hatten ja, und das war natürlich einer, wenn nicht der Höhepunkt der gesamten Tagung, wir hatten, ich glaube, auch in fast zweistündigen Live-Telefongespräch mit Ken Wilber, wo er uns über verschiedenste Fragen einfach wirklich Rede und Antwort gestanden ist. Und eine Frage war auch genau dieser Themenkomplex, über den wir gerade jetzt gesprochen haben. Und diesen Ausschnitt werden wir uns dann in ein paar Minuten auch anhören. Aber jetzt einmal vorneweg, Michael, wolltest du zu dem Thema noch oder auch zu einem anderen Thema etwas sagen?
Ich kann für mich noch sagen, dass die, und das ist ein weiterer Schwerpunkt der Tagung, aber der passt ja auch sehr gut, dieses zweite Gesicht Gottes. Es gibt ja diese schöne Vorstellung von den drei Gesichtern Gottes. Das erste Gesicht Gottes ist praktisch das Göttliche als ein Ich-Erleben. Ich bin der Ich Bin, ich bin die Ich Bin. Das dritte Gesicht Gottes ist das Göttliche oder die Göttliche als ein Es-Erleben. Und ein Schwerpunkt, den Terry Patten auch gesetzt hat, war, dass er gesagt hat, wir wollen und müssen wieder das zweite Gesicht des Göttlichen, also die Ich-Du-Perspektive aktivieren, weil die praktisch eingefroren wurde auf der mythischen Stufe, wo Leute sagen, naja, diese Ich-Du-Beziehung zum Göttlichen ist ja immer wieder missbraucht worden auch, du bist schlecht, du bist Sünde und du musst dich danach richten, und dass er auch sehr viel getan hat, dass wir diese Perspektive für uns wieder neu erschließen. Und die ist auch ganz wichtig, denke ich, in dieser Schattenarbeit. Denn wenn ich mich mit dieser wirklich schwierigen Vergangenheit beschäftige, dann komme ich wahrscheinlich nicht umhin, Dinge auch einfach mal abzugeben, Dinge einfach auch etwas Höheres zu überreichen, zu überlassen. Ich kann das nicht alles tragen als ich, oder ich möchte auch nicht auf ein Es abschieben, sondern in der lebendigen Beziehung zum Göttlichen, in der Hingabe, auch in der Bitte, im Gebet, im einfach Anvertrauen etwas hören, denke ich, liegt eine große Kraft, auch damit umzugehen. Und das, das hat uns Terry und das haben wir uns überhaupt selbst auch in dieser Tagung wieder verschlossen, auch im mitmenschlichen Miteinander, im darüber reden. Das kann viel, viel lösen. Und das hat mir persönlich unheimlich geholfen.
Ja, das war eigentlich auch gut vorbereitet durch die Tätigkeit von Terry Patten vor dem Seminar schon. Er hat ja hier in Frankfurt ein Seminar gegeben zum zweiten Gesicht Gottes und war an verschiedenen Orten in Deutschland, wo Menschen wieder gelernt haben, sich diese Seite zu erschließen, die bisher aufgrund der Geschichte unterdrückt waren. Und das schafft halt eine ungeheure Kraft, wieder immer mal beten zu können in der christlichen Tradition, ohne das zu verbinden mit der mythischen Stufe Gottes. Das war für viele Menschen, also schließt mich da eine große Befreiung. Und dieser Impuls war auch in der Tagung, der ermöglicht auch als Gemeinschaft, als wir, zusammenzukommen für einen höheren Zweck. Also nicht nur als vereinzelte Ich oder nur auf der kognitiven Ebene, weil ohne dass uns was Höheres vereint, ist es schwierig, auf so einer Stufe von, auf so einer hohen Stufe von Gemeinschaft zusammenzukommen. Also das, deswegen ist eine große Dankbarkeit hin und vielleicht um den Punkt nochmal anzuschließen, ist für uns auch jetzt die integralen, sag ich mal, die integrale Gemeinschaft, eine tolle Erfahrung, dass wir jetzt das Beste, was die Welt bietet, eben auch nach Deutschland bringen können. Also unsere spirituellen Lehrer, Lehrer auch in verschiedenen Fachgebieten, dass wir, sagen wir mal, voneinander lernen können, dass wir auch wieder Respekt entwickeln vor Menschen, die was entwickelt haben und nicht diesen Impuls haben, wir wissen sowieso alles besser und alles, was aus Amerika kommt, können wir ja hier viel besser. Also ich habe große Demut für das, dass die Menschen, die das entwickelt haben, die Landkarten entwickelt haben, ihr Wissen auch für uns zur Verfügung stellen und wir danach streben, denen was zurückzugeben. Also das ist auch was Schönes. In der postmodernen Kultur ist das ja nicht so verbreitet, sondern da gibt's ja, weiß ja sowieso jeder alles besser und ist das Zentrum seines eigenen Universums. Also auch diese Dankbarkeit für das, was wir hier gemeinsam erfahren können, weil Menschen auch vor uns schon was entwickelt haben, worauf wir darauf aufbauen können.
Ja, und ich glaube, diese Demut, über die du sprichst, die wurde uns, also die Notwendigkeit dieser Demut wurde uns ja so reflektiert in der Reaktion, die von dem gesamten Saal, allen eingeschlossen, dem Thema der Aufarbeitung des kollektiven deutschen Schattens kam. Wie viel wir doch eigentlich glauben, dass wir darüber schon hinweg sind, dass wir es verstehen, weil wir eben auch die evolutionären Zusammenhänge verstehen, aber dass es wirklich auf einem tieferen Level aufgearbeitet werden muss und unser Bewusstsein sich entwickeln muss, damit wir das können. Mhm. Und das war ja also wirklich die Lebenspraxis pur, sage ich mal. Und was ja auch interessant war, Terry Patten hat ja eigentlich über integrale Lebenspraxis gesprochen und das nur in einem Nebensatz erwähnt. Aber das hat genau das ausgelöst und zeigt einfach, wo wir stehen und was die Arbeit ist.
Na, wie du richtigerweise sagst, es hat das deutsche Thema war eigentlich bei ihm nur als Nebensatz gemeint. Und eigentlich hat er ja über integrale Lebenspraxis gesprochen und er hat auch darüber gesprochen, im Zusammenhang mit integraler Lebenspraxis, sich unsere Tradition wieder anzueignen. Als westliche, er bringt das immer so schön, als greko-jüdisch-christlich-europäische Kultur. Wunderschöne Formulierung, habe ich mir gedacht, das muss ich mir von ihm abschauen. Das fand ich total super. Vor allem das Greko am Anfang da. Und wo er herausgearbeitet hat, dass es Teil unserer Postmoderne ist, so in die ganze Welt zu sehen und alles anzukennen, alles zu würdigen, den tibetischen Buddhismus, den japanischen Zen, die Schamanen, die Aborigines, alles zu würdigen, aber für das, was wir selber sind, uns nur schuldig zu fühlen. Und er hat es auch in den richtigen Kontext gebracht, er hat nicht gesagt, das ist schlecht, da ist schon was Richtiges drin, also diese postmoderne Response, einmal aufzuwachen, Moment mal, wir haben ja wirklich die Welt kolonisiert, wir sind ja wirklich nicht nur die Supermänner und Frauen. Das ist ein richtiger Impuls, aber man darf dabei nicht stehen bleiben und er hat, und das fand ich wirklich sehr spannend, unter anderem den Übergang von der Postmoderne in die Postpostmoderne auch dadurch gekennzeichnet, dass man sich die eigene Tradition wieder aneignet. Und da war eben dieser Seitensatz auf die Deutschen, aber es war eben auch das, was du, Sonja, angesprochen hast, diese diese zweite Personsbeziehung zum Absoluten, dieses zweite Gesicht Gottes, das etwas ist, das speziell auch in unserer spirituellen Tradition, in der westlich-abendländischen, um das Wort zu sagen, der abendländischen Tradition, sehr stark entwickelt worden ist, eben durch die Gebetsbeziehung. Und das in der Postmoderne das Unmöglichste überhaupt ist. Also es ist immer so schön, wenn man sich genau anschaut, dass wir Postmoderne überhaupt kein Problem haben, das Göttliche in uns als Ich zu empfinden oder das Göttliche in der Natur als Es bestaunen zu dürfen. Aber so das Göttliche in der Du-Beziehung, wo es eben Demut braucht,
das mögen wir nicht.
Das mögen wir gar nicht. Und da hat der Terry wirklich mit seiner Arbeit, und es ist ja wirklich anscheinend ein Schwerpunkt seiner Arbeit, den er hier auf diese Konferenz gebracht hat, den Finger auch in die Wunde gelegt, um es einmal so zu sagen. Und das war ein sehr spannender Punkt an dem Ganzen.
Ja, und was für mich dabei auch sehr stark rauskam, ist das Erleben von Vergebung. Und Vergebung ist auch etwas, was in der Beziehung passiert. Und ich will nicht sagen nirgendwo sonst, aber es ist wirklich in der Beziehung. Also, und wenn wir uns diese zweite Person verschließen, dann ist es ganz schwer, Vergebung zu praktizieren. Das ist, da ist ja nichts. Was ist da? Also, gut, da ist.
Kann ich mir selbst vergeben.
Und das ist eben nicht nur, und wenn ich es jetzt runterbringe, und das habe ich ganz, ganz persönlich erfahren, ich habe ja schon, es passiert nämlich dann von Mensch zu Mensch. Wenn ich eine Beziehung zum Göttlichen als zweite Person habe, dann ist es für mich auch unmittelbar der nächste Schritt, das auch mit den Mitmenschen zu praktizieren. Und ich hatte schon von den Schwierigkeiten in der integralen Szene miteinander gesprochen. Und da waren ja wieder die Menschen zusammen, auch die jahrelang schon miteinander auch viele schwierige Zeiten hatten. Und da war einfach Gelegenheit. Und das ist auch für mich sehr oft passiert, dass ich gerade mit denen es nicht so ganz leicht war für mich, in der integralen Szene hier richtig schöne Vergebungserfahrung einfach hatte, wobei ich da gar nichts gemacht habe, da ist was geströmt, da ist was geflossen, ich habe es bei mir gemerkt, ich habe es bei anderen gemerkt, das heißt nicht, dass es auch mal wieder zugeht und schwieriger wird, aber das war wirklich, wirklich da, einfach weil der Raum da war, für diese zweite Person zum Göttlichen, aber das ist ja nur der technische Ausdruck, was denn in den Herzen passiert, ist ja das Wunder, was sich daraus dann ergibt.
Schön. Jetzt haben wir diese kleinere Gesprächsrunde ein bisschen länger gemacht als üblich. Wir dachten auch, dass das irgendwie angebracht ist, nachdem es eine größere Gesprächsrunde war. Wir möchten aber jetzt doch das Gespräch aufmachen und auch das Telefon freischalten und hoffen, dass wir hier auch einige Stimmen von den Menschen haben, die uns hier zuhören, die sich ins Gespräch mit einbringen wollen. Jetzt wir schalten gerade um.
Jetzt müsste das Telefon freigeschaltet sein. Michael, wenn du noch mal kurz was sagen kannst.
Ja,
du bist da. Da.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir sonst noch jemanden in der Leitung haben, weil ich so vom Geräusch her, ich bin nicht ganz sicher, ob die Leitung offen ist. Wenn jemand in der Leitung ist, möge er oder sie sich melden. Sonst könnte auch sein, dass wir jetzt vielleicht ein kleines technisches Problem bei der Freischaltung diesmal haben. Das vielleicht noch einmal probieren.
Sollte es jetzt nicht möglich sein, dass wir euch hören, dann drückt bitte die Stern-Taste und die 6-Taste. Dann müsst ihr euch manuell freischalten.
Also Sterntaste, 6-Taste und dann solltet ihr individuell freigeschaltet sein. Vielleicht gelingt es ihr auf diesem Weg.
Hallo Dorothea.
Hallo Dorothea. Hallo. Schön, ja, es funktioniert also.
Ich wollte nur rückmelden, dass ich dran bin, beziehungsweise dass ihr wisst, ob ihr gehört werdet, also ob wir gehört werden, so herum, Entschuldigung.
Ja, wir hören dich laut und deutlich.
Ja.
Aber so einfach lasse ich dich jetzt natürlich nicht gehen.
ja. Ja, also ich möchte gerne dann bei der Gelegenheit anschließen an das, was jetzt zuletzt von euch besprochen wurde über Terry Patton und dieses zweite Gesicht Gottes. Das hat mich doch auch sehr mitgenommen, also in bestem Sinne, weil ich bis dahin eigentlich dieses Thema immer ein bisschen umschifft habe und auch die Nachrichten im Integralen Institut meistens gar nicht gelesen habe, wenn es dann darum ging, um die integrale Sichtweise der Gottesbeziehung, des Christentums. Und jetzt war für mich dann als Essenz so was Einschneidendes gewesen, nämlich, dass ich verstanden habe, wenn ich die Beziehung zu dem im Ich- und Du-Verhältnis zu Gott, wenn ich die tatsächlich einfach verlasse und verlassen habe, unausgesöhnt, ja, also nicht versöhnt, weil ich einfach aufgegeben habe, das Christentum, oder nichts davon halte oder sonst was. Wenn ich das unversöhnt verlasse, kann es sein, also es ist nur eine Hypothese, aber die hat mich mindestens schon als Hypothese ergriffen, kann es sein, dass ich vielleicht auch eine schwierige Ich-Du-Beziehung im Zwischenmenschlichen habe, ganz basal. Und das hat mich also sehr zum Nachdenken angeregt und ich denke immer noch nach, ich bin noch nicht fertig, aber möchte einfach sagen, dass das für mich eine ganz neue Perspektive ist, auch nochmal mein eigenes Verhältnis zum Christentum zu betrachten und zu den Religionen überhaupt und eben auch versuche, genauer zu beobachten, wie ist denn mein Ich-Du-Verhältnis im zwischenmenschlichen Bereich und wie hat das vielleicht eben zu tun mit einer eventuell unausgesöhnten, mit einem unausgesöhnten Verhältnis zu Gott in dieser Ich-Du-Beziehung, in dieser zweiten Form.
Ja,
also das möchte ich nur bestätigen, dass das ein ganz wesentliches Erlebnis gewesen ist für mich.
Ja, es hat so einen Anschein, dass das viele von uns sehr stark aufgerührt hat und dass das wirklich ein Thema ist, wo der Terry etwas anspricht, das ansteht, würde ich mal so sagen. Vielen Dank.
Ja, bitte. Soll ich jetzt wieder zurückschalten?
Du kannst es gerne auch so lassen.
Bleib vielleicht nochmal dran, Dorothea. Also ich fand das ganz wichtig, was du gesagt hast. Also ich glaube, der Zusammenhang ist so, wenn wir nicht in etwas vertrauen können, was viel, viel größer ist als wir, also wo wir uns sozusagen voll reinbegeben, dann ist es auch schwierig, ein ganz tiefes Vertrauen zu Mitmenschen aufzubauen. Das glaube ich, da ist ein Zusammenhang. Weil in dem, weil ich sage, ich ruhe in Gott und bin da ganz aufgehoben, gebe mich da ganz rein, bedingungslos, dann kann ich mich auch bedingungslos auf einen anderen Menschen einlassen. Also wenn wir diese, eigentlich hat die zwischenmenschliche Beziehung in ihrer tiefsten Dimension genau das, dass ich wirklich dieses Vertrauen habe und das mir überhaupt erst ermöglicht, ein grundlegendes Ja zum Leben zu sagen. Und nicht so Ja, aber, sondern dieses bedingungslose Ja zu dem, was manifestiert ist, ist, glaube ich, hängt stark mit dieser zweiten, mit dem zweiten Gesicht Gottes zu tun. Weil wir Postmodernen sagen ja immer Ja, aber und wir sagen Ja und meinen es eigentlich gar nicht. Und diese Authentizität und Hingabe in eine Du-Beziehung ist ohne diese tiefe Dimension, glaube ich, nicht möglich.
Ja, ich werde es beobachten.
Okay, vielleicht haben wir noch einen zweiten Teilnehmer oder Teilnehmerin an diesem Telefongespräch, das ich hier mit einbringen möchte. Wenn, dann wäre jetzt die Möglichkeit dafür.
Mit einfach Stern und 6 drücken und dann hören wir euch.
Falls das im Augenblick nicht der Fall ist, würde ich sagen, spinnen wir doch das ein, was ich vorher schon angekündigt habe. Wir haben, da ist aber jetzt
Michael,
das warst du.
Okay. Der Räusperer war jetzt noch jemand anderes.
Ja, ist da noch jemand in der Leitung, bevor ich...
Ja, Das war jetzt Sebastian, hallo.
Hey Sebastian.
Hi. Hallo. Ich wollte schon sagen, that's great, aber wir haben ja keine Amerikaner hier heute.
Beim Sebastian ist es schon eine richtige Antwort.
Aber jetzt müssen wir noch sagen, wer Sebastian ist.
Bitte. Ja, also erstmal danke für euer Input, gerade bei dieser Ich-Du-Perspektive und bei dem zweiten Gesicht Gottes, da fiel mir noch das spirituelle unkorrekteste Thema der derzeitigen Szene ein, und das ist im Grunde genommen diese Guru-Phobie. Ich habe das Gefühl, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, dass das, was ich jetzt mal Guru-Phobie nenne, also diese absolute Ablehnung eines Lehrers im spirituellen Kontext, das etwas damit zu tun hat, dass diese Du-Perspektive, das Göttliche im Du, verloren gegangen ist in der letzten Zeit, und dass man sie wunderbar auf dieser Ebene wieder üben kann. Ich finde es sehr erstaunlich, dass wir den Experten akzeptieren, wenn er ein Bäcker ist, wir akzeptieren den Experten, wenn er ein Börsenmakler ist. Wir akzeptieren den Experten, wenn er ein Lehrer für Yoga oder Fitness ist. Aber in dem Moment, wo es um spirituelle Fragen geht, springen wir unmittelbar ausschließlich auf die Ich-Perspektive an und können nicht annehmen, ich will noch nicht mal sagen akzeptieren, sondern einfach mal annehmen mit einer großen Offenheit, dass es auch da Menschen gibt, die so viel weiter sind als wir, wie es auch der Bäcker ist, der weiter ist als wir im Brötchen backen. Ich weiß nicht, vielleicht eine Frage an euch. Könnt ihr diese Du-Perspektive und das zweite Gesicht Gottes in Zusammenhang bringen mit dem, was ich als Guru-Phobie genannt habe?
Absolut ja. Wobei wir natürlich hier auch verschiedene Zugänge haben, weil Katrin und ich haben hier ja auch diese Du-Beziehung mit einem Lehrer. Wir sind ja beide Schüler von Andrew Cohen, und insofern ist das, was du angesprochen hast, sehr real, und ich glaube, dass du da auch den Nagel auf den Kopf getroffen hast, dass ein Grund dieser Guru-Phobie ist, wirklich diese Du-Beziehung in so einem absoluten Kontext nicht haben zu wollen, und dass das wirklich das ist, was die Rückenhaare ganz automatisch in die Höhe schnellen lässt bei all uns Postmodernen. Und natürlich ist das jetzt ein Zugang, der jemand wie Katrin und ich mit einem spirituellen Lehrer haben, ein besonderer. Sonja, die jetzt vom integralen Forum her diese Du-Beziehung eher auf der Gebetsbeziehung her, glaube ich, besonders schätzt, wird hier auch einen anderen Zugang haben. Auch diese Du-Beziehung, glaube ich, kann auf verschiedenen Arten und Weise gelebt werden. Das ist auch gut so. Aber ich finde es wirklich spannend auch zu sehen, dass, wie du es ansprichst, dieses Thema, nämlich das Guru-Thema, natürlich genau in dieses zweite Gesicht Gottes, in diese Du-Beziehung im Bereich des Transzendenten, des Absoluten hier mit reinspielt, und dass wir hier da so wirklich weiche Knie bekommen, hat meines Erachtens sehr wohl damit zu tun. Und ich meine, also Sebastian, ich muss dich doch ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich doch noch nicht kennen. Sebastian Grombach war auch ein Referent auf der Tagung. Sebastian Grombach kommt aus der Anthroposophie, ist in der Anthroposophie, ist auch im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen und ist einer derjenigen, die versuchen, wirklich eine Anthroposophie des 21. Jahrhunderts zu leben und zu entwickeln. Und ich finde, das war auch einer der spannenden Berührungspunkte an dieser Konferenz, dass so etwas wie der integrale Impuls, der eigentlich jetzt aus Amerika kommt, und die Anthroposophie, die meines Erachtens auch etwas Integrales, so auch durch die dunklen Zeiten der deutschen Geschichte durchgetragen hat, dass es hier eine reale Verbindung gibt, in der ein realer Dialog möglich ist. Weil ich glaube, dieser Dialog ist viel wichtiger als nur der Dialog zwischen den einzelnen Personen. Hier kommt wirklich etwas zusammen, nämlich ein kreativer Strom, der sich im mitteleuropäischen, im deutschsprachigen Bereich besonders stark gehalten hat, von Rudolf Steiner. Und das, was jetzt aus Amerika mit Ken Wilber, aber auch Andrew Cohen wieder nach Europa kommt, dass das hier in einen kreativen Austausch kommt und dass es dafür auch so etwas wie diese Konferenz gibt, wo dieser Austausch wirklich real Form nehmen kann, war einer der Höhepunkte dessen, was auf dieser Tagung passiert ist.
Vielleicht ich eins ganz kurz noch zu Sebastian. Ja. Ich finde auch ganz wichtig diesen Aspekt, dass verschiedene Lehrer zusammenkommen, also dass es einen Dialog gibt, weil was viele nicht schätzen oder so, ist diese abgeschotteten Gemeinschaften, die sozusagen gar keine Kriterien haben. Und das eine ist der Dialog zwischen den Lehrern auch, was sozusagen so Lehrer auch sympathischer macht, dass sie auch gemeinsam lernen, Selbstlernende sind, auch wenn sie schon sehr, sehr viel weiterzugeben haben. Das zweite ist, dass auch verschiedene Traditionen zusammenkommen. Also das ist wirklich was Neues. Also ich weiß von unserer spirituellen Herbstakademie, wo eben auch Lehrer verschiedener Traditionen zusammenkommen, dass viele Menschen das schätzen. Also dass wir tatsächlich im Dialog verschiedener Traditionen sind und da das Gemeinsame oder auch Unterschiede herausarbeiten, dass es transparent wird. Also außer dem Aspekt jetzt, dass man sich natürlich etwas Höherem hingibt, dass man dennoch es durchsichtig macht, worum es da geht. Und da sind wir, glaube ich, heute weiter, dass wir solche Kriterien haben. Und das Integrale Institut zeichnet sich ja auch durch dieses integrale spirituelle Zentrum aus, wo verschiedene Lehrer, verschiedene Traditionen zusammenkommen. Und wir hatten das ja auch bei unserer Tagung, dass eben verschiedene Richtungen am Podium saßen und gerungen haben um die Weiterentwicklung des Bewusstseins. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die diesen Zusammenhang sehr stark auszeichnet.
Genau, also du sprichst was an, was ich an einem etwas anderen Blickwinkel auch gerade gedacht habe. Du springst das in die Dialogform. Ich glaube, dass genauso diese Guruphobie, wie du das auch gesagt hast, Sebastian, genauso kulturell und kollektiv als Schatten gesehen werden muss. Wie das Thema, was wir vorher als den deutschen Schatten, den deutschen kulturellen Schatten angesprochen haben. Solange wir uns immer noch als Individuum sehen und ich mit meiner eigenen Spiritualität, glaube ich nicht, dass wir darüber hinauskommen, weil wir sind sowas von clever und so intelligent, dass wir uns immer noch schon cleverer und besser als Gott fühlen. Aber und Dorothea hat es vorher auch angesprochen und Michael, dass es hier auch um eine neue menschliche Beziehung geht. Und dann glaube ich, dass es genauso wichtig ist, auch dieses Thema kollektiv zu transzendieren.
Absolut. Jetzt muss ich aber, bevor unsere Zeit ausgeht, noch einen Lehrer hier einspielen, auch wenn er kein Guru ist.
Der tut immer so, als sei er keiner, aber irgendwie ist er schon so ein bisschen ein.
Er nennt sich halt lieber Pandit, das ist der Gelehrte. Die Leute, die unsere Magazine in Leiden Next lesen, werden das ja wissen. Die Gespräche zwischen Endo Cohen und Ken Wilber laufen immer unter dem Titel der Guru und der Pandit. Jetzt wollen wir 5 Minuten lang den Pandit einspielen und kommen damit noch einmal zurück auf das Thema, das wir vorher schon hatten, auf das Thema deutsche Kultur und deutsche Verantwortung. Diese kurze Einspielung wird in englischer Sprache sein. Wir werden versuchen, im Gespräch aber kurz nachher den Kern dessen, was Ken hier sagt, auf Deutsch noch einmal wiederzugeben für diejenigen, die im Englischen Schwierigkeiten haben sollten. Es ist eine sehr spannende Stelle.
German culture pioneered idealism in the West. It pioneered transrational awareness. The great philosophers in Germany are the great heroes of transrational awareness. And not to mention that about 80% of the West's great philosophers have come from Germany, the scientists and so on. Germany is a extraordinary light of culture. And it's also true, though, that the brighter the light, the darker the shadow can be. And what happened with Hitler and Hegel is you have Hegel as a transrational and Hitler as a pre-rational force. And so the drive and desire and the capacity of German culture for transrational Hegelian or Fichtean or Shelleyan types of awareness got siphoned off into a pre-rational mythic Hitler type of approach. And that can happen to any culture, but it particularly is going to happen to cultures that have a strong transrational component. And so Germany has, starting in the 60s and 70s, with public debates, started acknowledging its role in things like Auschwitz, and started to step up to that in a responsible fashion. And now I think is at the point where it can continue to assume responsibility for that pre-rational shadow, but also go back to taking credit and responsibility for its transrational life. And that is something that I think the German culture is uniquely created to do. And I think it's one of the reasons that the integral movement has taken off as well as it has in Germany, and will continue to. So certainly dealing with the shadow and continuing to deal with the shadow is an extremely important part of what any integral life practice should do. And at the same time, and particularly in Germany, recognizing the light that threw that shadow is just as important. And the light is the light of consciousness. The light is the light of I am-ness. The light is the light of the pure ego, using ego in the technically correct sense of pure I, pure I am-ness. And going back to that light and finding that foundational in all four quadrants. So we don't leave out the we and it and develop just a hyper I-ness, but we see I or I am-ness reflected in all four quadrants and at all possible altitudes. And that light is something that the German culture is, as I said, uniquely prepared to acknowledge and to access and to carry in the Western world. So I think not only that the German culture could come to terms with its pre-rational shadow, but could start to come to terms with its transrational luminosity and start to be a model to the world for that type of awareness.
Ja, so weit so weit Ken Wilber. Das war, wie ihr hört, Teil eines wirklich sehr spannenden Telefongesprächs. Michael und Sonja, vielleicht wollt ihr ein paar Worte dazu sagen, auch um ganz kurz auch zu umreißen in deutscher Sprache, was hier Ken zur deutschen Kultur gesagt hat.
Ja, ich kann... Also ich stehe auch immer noch unter dem Eindruck, es ist wirklich enorm, wie er das wie er das sieht auch und auch sagt. Und ich glaube, das ist...
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Michael, ich glaube, ja. Du hast den Computerlautsprecher im Hintergrund an, neben dem Telefon. Der kommt jetzt bei uns als Echo zurück. Wenn du entweder in den Nebenraum gehst oder den Lautsprecher kurz abstellst, dann fällt das Echo weg.
Also ich bin hier an einem Festnetz und habe den Lautsprecher aus.
Okay, dann ist es vielleicht jemand anderer, wo dieser Effekt ist, der oder diejenige Telefon und Computer gleichzeitig ist gleich Echo. Ich glaube, jetzt ist es besser geworden. Michael? Ja.
Okay, also ich gehe gleich mal auf das, was Ken zum Schluss gesagt hat, dass gerade die deutschsprachige oder die deutsche Kultur, wie keine andere diese Erfahrung in die Welt bringen kann, nämlich dass sie zum einen ein großes echtes transrationales Erbe hat durch die idealistische Philosophie, gleichzeitig aber auch einen entsetzlichen, einen fürchterlichen prärationalen Schatten, ein Karma, und dass sie mit beidem leben müssen, aber dass sie eben auch aus diesen beiden Erfahrungen raus, dem Idealismus und dem Faschismus heraus, wie keine andere Nation es gewissermaßen in unserem Blut haben, durch beides das göttliche Licht der Absolute durchscheinen zu lassen und in die Welt zu tragen und in die Welt tragen zu können, das Verwundetsein, praktisch die dunkelsten Kapitel des Menschseins, aber auch die hellsten, die idealistischsten Kapitel des Menschseins, und beides in den Dimensionen des Ich, des Wir und des Es in die Welt hineinbringen.
Ja, Michael, du hast das wunderbar ausgedrückt. Also ich will vielleicht nochmal den Punkt betonen, dass wir, wenn wir so ein Modell in der Welt sind, das nicht nur individuell tun, sondern dass wir auch Kultur schaffen und dass wir neue Strukturen schaffen. Also dass man das in alle vier Quadranten bringt, damit kommen wir auch wieder zurück zu dem Thema der Tagung, dass wir tatsächlich die integrale Vision leben. Dazu gehört, dass wir uns meistern, aber dass wir es dann in die Welt bringen und dass wir diese, das ist ja eine große Challenge, also eine Herausforderung für uns, ein Modell für die Welt zu sein, weil wir waren ja schon mal ein schlechtes Modell für die Welt, aber ja, eben davor auch ein sehr gutes. Also das wirklich anzunehmen, das bedeutet schon einen starken evolutionären Zug und macht allen auch erstmal so ein bisschen, huch, da ruft was aus der Zukunft sozusagen, dass wir wirklich hervortreten und mit einem entscheidenden Beitrag in der Welt zur Entwicklung leisten des Bewusstseins. Nicht nur des Bewusstseins, sondern auch der Kultur und der Strukturen. Also das ist schon ein starker evolutionärer Zug, wenn man diesen Ruf sozusagen annimmt, hört und in sich wirken lässt.
Okay, ich denke, es wäre vielleicht gut, jetzt auch direkt wieder zu schauen, ob wir Publikumsfragen oder Anmerkungen dazu haben. Ich denke, wir machen es jetzt wieder so mit der individuellen Freischaltung. Ja. Das heißt, diejenigen von euch, die sich hier ins Gespräch noch einbringen wollen, wir haben noch ein paar Minuten. Es ist die Sterntaste und dann die 6-Taste und dann seid ihr freigeschaltet und wir freuen uns über jeden, der den Mut hat, hier in dieses Gespräch mit sich reinzubringen.
Hören?
Ja.
Thomas ist hier am Drücker.
Hallo.
München. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, hi.
Thomas Kabel.
Ja, ja.
Hallo Thomas.
Hallo Thomas. Wir hören dich und kennen dich.
Ja. Auch ein Teilnehmer der Konferenz.
Ja, also ich möchte mich einfach herzlich bedanken. Es war einfach eine tolle Begegnung. Und ich erlebe einfach jetzt auch durch diese Konferenz, dass man einfach nicht mehr dieses Inseldasein hat und dass man einfach schon alleine dadurch, dass man sich verbindet, einfach ein stärkeres Gefühl hat. Mhm. Und das finde ich einfach toll.
Super.
Ja.
Ich glaube, es geht allen so, die hier dabei waren. Man hat wirklich das Gefühl, dass hier sich ein Feld aufbaut von Leuten, die etwas in diesem Land und auch in den zwei benachbarten Ländern hier, um mein Heimatland mitzunennen, bewegen wollen.
Ja.
Und es geht einfach nicht allein, nicht? Es ist einfach wirklich eine Zeit, dass wir uns gemeinsam verbinden. Und ich fand das Interview mit Ken einfach eine wahnsinnige Unterstützung, weil ja jeder von uns, der deutschsprachig ist, diese wahnsinnigen Schuldgefühle hat. Also ich habe die jedenfalls. Und die sind ein bisschen weniger geworden. Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen mit einem Deutschlandhemd rumlaufe, aber innerlich ist es ein bisschen weniger geworden und ich bin mutiger.
Super.
Ja, danke.
Ja.
Danke dir.
Ja, Grüße nach München, ne?
Grüße nach München.
Ja.
Sonst noch jemand, der sich hier freischalten möchte?
Ja, hier ist Ursula.
Hallo Ursula.
Hi.
Ja, ich war zwar nicht in Bremen, aber Tom, ich habe deinen Blog gelesen und ich bin auch genau an dem Punkt hängen geblieben, wo es um dieses transrational und prärational ging. Das hattest du ja auch geschildert. Und ich wollte mich gerade melden hier und bitten, dass ihr vielleicht dazu noch was ausführt und dann kam es ja so, dass genau das, das jetzt auch das Thema war, was ihr nochmal habt spielen lassen, worüber Ken jetzt gerade nochmal gesprochen hat. Und was jetzt habe ich einfach noch eine Frage dazu, weil so wie du es im Blog geschildert hast, Tom, war dann die Aussage ganz genau, ohne Hegel wäre Hitler gar nicht, hätte Hitler keinen Fuß fassen können oder so ähnlich, wäre Hitler nicht, hätte Hitler nicht entstehen können.
Also ganz so radikal hat es der Ken nicht gesagt. Ich muss mal nachschauen, wie ich es geschrieben habe.
Ja, also ja.
Was er meint, ist, dass es einen Zusammenhang gibt. Also dass die Tatsache, dass es einen Hegel in diesem Land gab, hat es, und hat es einmal in einem Buch so geschrieben, unter tausend anderen Sachen leichter gemacht, dass es einen Hitler gibt. Und schlicht und einfach, und das hat er jetzt auf der Konferenz nicht gesagt, das hat er in einem Buch einmal geschrieben.
Ah, dann ist das ja.
Dadurch, dass diese rationale, mentale Stufe durch die transrationale Philosophie, lass mich einfach mal sagen, gelöchert wurde ein wenig, gelockert wurde, ist in einer Stresssituation, in der wirklich alle sozialen Systeme wirklich unter extremen Stress stehen, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sich angeschickt hat, nach oben aufzubrechen, nach unten zusammenbricht, leichter als in den anglikanischen Ländern, die ihre Philosophie, ihre Sozialidentität stark auf dieser rationalen, mentalen Ebene fundiert haben. Das heißt aber nicht, dass Hegel die Ursache für Hitler ist, das wäre kriminell vereinfacht. Das heißt nur, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Aufbruch ins Transrationale und dem Einbruch ins Prärationale.
Ich glaube, das ist was.
Das ist
was,
gut jetzt, ja. Das ist gut.
Die Sonja möchte auch noch ein paar klärende Wörter hier sagen.
Ich glaube, was das Prärationale mit dem Transrationalen ja verbindet, so gegensätzlich sie sind, ist, dass sie beide erstmal nicht rational sind. Nur das Transrationale integriert das Rationale. Ja, das Prärationale, das Rationale negiert und sozusagen zurückfällt hinter das Rationale. Und da hilft uns eben die integrale Theorie sehr, weil das war, glaube ich, ein entscheidender Beitrag auch von Ken Wilber in der philosophischen Diskussion und spirituellen Diskussion, diese Unterscheidung zwischen prä- und transrational gemacht zu haben. Und wenn die Rationalität gelockert ist, kann was Neues entstehen. Es kann aber auch zurückfallen in eine Stufe, die sagt, Hauptsache nicht rational. Deswegen ist das so wichtig, gerade in der Prämoderne, wo wir viele so prärationale Formen von Spiritualität haben, da eine große Klarheit zu haben und wirklich zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen über das Rationale hinaus und auf keinen Fall zurück.
Ja, das ist also sozusagen in der Denkweise eine Entsprechung zu dem, was ja Wilber über Prä- und Post also diese Prä-Post-Verwechslung, ja, die es gegeben hat und die er ja aufklären konnte und die so wichtig ist, dass man das unterscheiden kann, ja.
Genau so.
Ja, super.
Herzlichen
Dank. Ja, danke.
Vielleicht kann ich noch was
zur
Emotionalität dazu beitragen. Es ist auch wichtig, das war auch ein Thema, zu schauen, Emotionalität an sich kann natürlich auch auf allen Ebenen stattfinden und findet auf allen Ebenen statt. Mhm. Und daher ist es auch bei der Emotionalität wichtig, zum einen nicht in zwei Extreme zu verfallen, nämlich zu sagen, das kann so sehr missbraucht werden, jetzt erlaube ich mir überhaupt keine Emotionalität, das ist ja auch missbraucht worden. Das wäre das eine Extrem. Oder das andere Extrem ist zu sagen, also wenn ich mich gut fühle, ist etwas gut. Es kommt eben darauf an, auf welcher Ebene das gelebt wird. Und das kam für mich auch, und jetzt möchte ich nochmal den Thomas Hübel erwähnen, weil ich fand das sehr schön und wunderbar, dass er da war. Das kam auch in seinem Beitrag, klang das auch nochmal an. Er kam ja auch, hat auf eine wunderschöne Art Emotionalität geschaffen, gute Emotionalität kreiert und auch eine Inspiration geöffnet für die ganze Tagung. Und wir haben dann einfach gewissermaßen gemeinsam dann auch noch ergänzend genau diesen Aspekt gebracht. Und Thomas hat das auch hat gesagt, das sieht er ganz genauso. Emotionalität ist das eine, denn und die Strukturebene, auf der sie zum Ausdruck gebracht wird, ist etwas anderes. Und beides ist es wichtig zu betrachten. Also wir sollen emotional sein, ja. Und das Idealistische war ja auch eine sehr emotionale Sache. Das kam mir nicht nur trocken rüber. aber dann bitte, und dieses Aber ist wirklich berechtigt, zu schauen, auf welcher Ebene wird das gelebt. Und wenn wir jetzt vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die wir haben, und den verschiedenen Prognosen möglicherweise auch wieder in eine schwierige Situation kommen kollektiv, dann ist das ganz, ganz wichtig, wo Leute sich einfach schlecht fühlen und auch wirklich schlecht leben oder nur zurückschrauben müssen, dann ist ganz wichtig, sich immer wieder zu erinnern, Achtung, 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 Vorsicht, oder gucken, dass wir diese Stabilität in unserer Entwicklung nicht nicht aufs Spiel setzen, oder ja.
Genau so.
Ja, ist sehr wichtig, was du gerade noch gesagt hast. Wir haben in der letzten Woche auch ausführlich darüber gesprochen, wie beide Aspekte Erfahrung und Erkenntnis zusammengehen müssen. Auf unserer Website könnt ihr darüber das auch nochmal anhören von letzter Woche, wenn das noch etwas mehr interessiert. Da haben Tom und ich ausführlich darüber gesprochen, über einen Dialog, den Andrew Cohen und Ken Wilber zu diesem Thema hatten.
Was auch das Stichwort ist.
Genau.
Nicht
Stichwort Andrew Cohen und Ken Wilber. Am kommenden Samstag werden die beiden das erste Webinar halten, live online, ein Seminar, zu dem ihr alle euch zuschalten könnt.
Die von euch, die die E-Mails bekommen haben, haben auch den Link drauf, wo man sich das anmelden kann. Und ihr werdet jetzt auch sehen, es gibt die Möglichkeit, über sogenannte Hauspartys das gemeinsam zu machen und gemeinsam um den halben Preis. Und es gibt auch in Deutschland schon einige Initiativen, in einigen deutschen Städten von Leuten, die diese Hauspartys veranstalten wollen, mit der Telefonnummer auf dieser E-Mail. Also wenn Sie dazukommen wollt, das wird, glaube ich, eine tolle Sache. Ist auch eine Form des Zusammenkommens in den jeweiligen Städten, auch nicht schlecht. Wer das jetzt noch spontan machen will, kann bei uns in Frankfurt anrufen. Wir können euch gern sagen, wie man das machen möchte.
Die Telefonnummer ist 069 952 08500. 952 08 500 in Frankfurt.
Wer noch nachlesen möchte über die Konferenz, kann das auch auf der Webseite des Integralen Forums machen. Sonja, kannst du die Website sagen? Oder Michael, weißt du sie auswendig, eure Website?
www.integralesforum.org.
Okay.
Ja, oder über die DIA-Website www.dieintegraleakademie.org.
Oder sonst, wie es ich immer mache, Integrales Forum Deutschland in Google eintippen und schon ist man dort.
Genau. Ganz viele Einträge natürlich.
Ganz genau. Also dort könnt ihr, da sind auch schon einige Beiträge, auch einige Fotos von der Konferenz, könnt ihr euch anschauen. Das ist spannend. Vielleicht noch eine letzte Ankündigung. Nein,
oder vorletzte.
Die Katrin hat noch eine.
Ich wollte sagen, die nächste Kooperation in Night Next, Info 3, Anthroposophie im Dialog und Integrales Forum.
Forum und DIA.
DIA, die integrale Bewegung, wird im November stattfinden. Wer nicht bis zu der nächsten integralen Tagung, sicherlich im nächsten Jahr warten will, kann Anfang November nach Oberursel bei Frankfurt zur diesjährigen Herbstakademie kommen.
Sehr empfehlenswert.
Ja, ich stimme dir zu, Tom.
Die allerletzte Ankündigung, die wir heute noch machen wollen, Andrew Cohen kommt auch nach Deutschland, nach Berlin, und zwar am 17. Mai. Für diejenigen von euch, die sich Andrew Cohen gern auch an einem Tagesseminar näher anschauen wollen, ist das eine tolle Gelegenheit, vor allem im norddeutschen Raum. Aber auch sonst sind die deutschen Züge sehr gut. 17. Mai, und auf unserer Website findet sie auch den zugehörigen Link. Hast du noch was, Sonja, was ihr sagen wollt? Michael, hast du noch?
Das Gespräch ist irgendwie so auch mit den Leuten, so dass man einfach das sehr deutlich sieht, dass wir uns in einem gemeinsamen Feld bewegen.
Ganz genau so.
Es ist einfach toll, dass ihr jetzt den Raum zur Verfügung stellt. Wunderbar, herzlichen Dank.
Gerne.
Ja, denn jeder Rückblick soll auch ein Ausblick sein auf das, was kommt.
Michael?
Ja, danke. Danke für die Gemeinschaft. Danke fürs Zusammensein. Beziehungsleben ist manchmal fürchterlich schwierig, aber es lohnt sich.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht das letzte Gespräch, das wir hier führen.
Gerne, ja. Und danke für die Gelegenheit.
Ja, super. Danke fürs Dabeisein. Auch euch allen, danke fürs Dabeisein. Ich glaube, so ein spannendes Gespräch. Nächste Woche werden Katrin und ich das Gespräch wieder führen hier auf unserem Webcast, und wir freuen uns, wenn ihr vielzahlig dabei seid. Herzlichen Dank, einen schönen Abend aus Frankfurt.
Ja, schönen Abend.
Herzlichen Dank, schönen Abend.